Herzlich willkommen zur Lebensberatung mit Gopal. Dieses Angebot ersetzt nicht die Diagnose und Behandlung durch den Arzt oder Heilpraktiker. Bevor es losgeht, noch ein kleines Vorwort von mir. Was mir in den letzten Tagen vermehrt aufgefallen ist, ist, wie sehr wir versuchen, eine Lösung in den alten Bahnen zu finden. Und wie die Menschen da feststecken und immer sich im Kreis drehen. Das ist so auffällig zu sehen von außen, einfach weil wir nicht oder schlecht außerhalb des Gefängnisses schauen können. Wenn also zum Beispiel jemand sich in der frühen Kindheitsphase mit Körperdingen stabilisiert hat, egal was, ob das jetzt Krankheiten sind, die er entwickelt hat, in Anführungszeichen, oder mit Nahrung oder mit Konsum von Substanzen. Egal was, wenn also künstliche Erzeugung von Körperempfindung zur Stabilität geführt haben, um die fehlende Bindung zu kompensieren, dann ist zu sehen, wie sehr derjenige als Erwachsener immer wieder versucht, darin eine Lösung zu finden. Und das sind dann Menschen, die, bei denen dreht sich alles um den Körper. Sei es um Krankheiten, sei es um gesunde Ernährung. Egal was. Unbewusst versuchen die Menschen, die Lösung über den Körper zu finden, weil die Pseudolösung als Kind über den Körper stattgefunden hat. Nur, das führt nicht zu einer Lösung, weil es gibt keine Lösung in der Isolation, in der Trennung und mit der Beschäftigung mit dem eigenen Körper. Diese Lösung gibt es nicht. Das erscheint dem System nur so, weil es, wie gesagt, als Kind geholfen hat zu überleben. Und das ist dann sehr tragisch zu sehen, wie sich die Menschen da im Kreis drehen und einfach zu keiner Lösung kommen. Und wir kommen nicht zu einer Lösung, solange wir uns mit Veränderungen und Vorgängen an der Peripherie beschäftigen. Eine andere Variante ist die Beschäftigung mit dem Geist. Wenn die Spaltung als Kind und das Zurückziehen in den mentalen Raum geholfen hat, um zu überleben und das System stabil zu halten, dann versucht der Erwachsene innerhalb des Geistes eine Lösung zu finden und begreift nicht, dass er sich da innerhalb des Gefängnisses bewegt. Das sind dann Menschen, die haben die ganze Wohnung voll mit Büchern, die sind am Recherchieren, am Nachdenken, am Wissen sammeln, am Fortbildungen machen und so weiter. Und sie versuchen innerhalb des Gefängnisses, in das sie sich zurückgezogen haben, die Lösung zu finden. Und das ist das gleiche Spiel. Das, was uns stabilisiert hat, was uns die Pseudolösung geliefert hat, darin versuchen wir ununterbrochen eine tatsächliche Lösung zu finden und merken nicht, dass wir nicht vorankommen, dass immer dasselbe passiert, dass es zu keiner Lösung kommt. Und es kann es auch nicht, weil innerhalb des Gefängnisses gibt es einfach keine Freiheit. Das Gefängnis selber ist das Problem. Und wenn man darauf hinweist, natürlich, dann wird das abgewehrt, weil es bedrohlich ist. Wir wollen das Gefängnis nicht verlassen. Wir wollen im Gefängnis die Freiheit finden. Und das geht einfach nicht. Und das Verlassen des Gefängnisses ist subjektiv hochgradig bedrohlich. Ein Teil des Nervensystems, man müsste eigentlich sagen, der größte Teil will das eigentlich nicht. Und für viele geht das nur, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass sie quasi gezwungen werden, neue Wege zu beschreiten. Aus energetischer Sicht wiederum macht das alles Sinn, weil wenn ich als Kind eine Pseudolösung gefunden habe, egal wie, ob das jetzt der Rückzug in die Körperempfindung ist oder der Rückzug ins Mentale oder sogar in energetische Räume, das hat ja zur Folge, dass ich nicht nur mich stabilisiere, sondern eben auch eine Art von Existenzgefühl bekomme. Und Existenzgefühl heißt, es fließt Energie, Prana. Das heißt, da bewegt sich etwas, da fließt Lebenskraft. Und das ist natürlich verlockend. Das heißt, der kleine Zugang, den ich habe, das, was offen ist, was da durchfließt, das ist natürlich anziehend. Und dann versuche ich immer wieder da das Leben zu suchen. Und die andere Ebene, die Hauptebene, die Emotionen im Kontakt, in der Beziehung, das ist da, wo es zu ist, wo die Blockaden sind, wo sich eben das Leben nicht entfalten konnte. Und wenn wir da hinschauen oder da hinspüren, dann spüren wir eben das Nichtleben, dass da nichts fließt. Und das wollen wir nicht. Also beschäftigen wir uns lieber mit den eingetretenen Pfaden, mit den Kanälen, die eh schon durchlaufen, und drehen uns da im Kreis. Von daher kann man sagen, das, was wir am wenigsten wollen, das ist das, wo es lang geht. Und das hat immer was mit der Kommunikation zu tun. Und wenn ich so abgespalten bin, dass ich gar nicht mehr merke, dass mir was fehlt, dann natürlich habe ich keine Energie, eine Veränderung herbeizuführen. Die Energie für Veränderung entsteht ja aus dem Leiden. Und wenn die Spaltung so groß ist, dass ich nicht mehr leide, ja, dann gibt es auch erstmal nichts zu tun. Dann habe ich ja gar keine Energie dafür. Und auch das passiert öfters, dass Menschen zu mir kommen und mir erzählen, implizit oder sogar explizit, ja, dass es gar kein Problem gibt. Also sie erzählen mir eine Geschichte und dann schaue ich, wo es lang geht, und dann erzählt mir das System, oh, na, ich habe doch eigentlich gar kein Problem. Ja. Solange wir nicht genug leiden, haben wir nicht die Energie, etwas zu verändern. Insofern haben es die Menschen, die am meisten leiden, auf eine Art auch am leichtesten, weil die haben nichts mehr zu verlieren. Dann das Zweite, was ich noch gerne erzählen möchte. Das ist eine Schablone, eine Landkarte, die, glaube ich, sehr hilfreich ist. Ich hatte ja gesagt, aus Traumasicht können wir die Bewegungen des Lebens in sehr wenige Bereiche einteilen. Das wäre Flucht, also Distanzherstellung, Kampf, also Angriff, Totstellen, Erstarren, Dialog, also das Kommunizieren der Zustände, und dann könnte man noch sagen, zwei weitere, die aber nicht praxisrelevant sind, das heißt Sein, also gar nichts machen, alles nur erleben. Und das zweite ist das Kollabieren, das heißt, das Nervensystem lässt den ganzen Muskeltonus raus, wenn klar ist, dass der Tod unmittelbar bevorsteht. Und diese zwei, die sind für die meisten, treten die nicht auf oder sind nicht zugänglich. Von daher haben wir eigentlich nur vier. Und wenn wir das Verhalten von Menschen angucken, sowohl im Kleinen als auch im Großen, dann können wir sehen, dass alles, was sich zwischen Menschen tut und was wir sehen in den Medien, in Bekanntenkreisen, bei Freunden, bei uns selber, kann man ganz klar in diese vier Kategorien einteilen. Mehr gibt es einfach nicht. Alles, was wir Menschen machen, ist entweder Rückzug und Distanzerschaffung, Angriff, Erstarren oder Dialog. Es gibt Mischformen wie Manipulation, das ist eine Mischform aus Distanzerzeugung und Angriff, aber im Kern gibt es nur diese vier. Und wenn wir das im Blick haben, dann können wir ganz klar sehen, was passiert um uns herum, was die Menschen tun, wie sie sich bewegen, vor allem auch, was Menschen in wichtigen Positionen machen, wie die agieren. Und das liefert auch das Kriterium. Je mehr jemand bereit ist und in der Lage ist, auf die drei Abwehrsysteme des autonomen Nervensystems zu verzichten und stattdessen in einen Dialog zu treten, desto höher ist das Bewusstsein, desto höher ist die Kapazität für Beziehungen und desto geeigneter ist er für Macht- und Führungspositionen. Und wenn wir Menschen sehen in solchen Positionen, die zum Beispiel typischerweise immer in den Angriff gehen, was einem subjektiv so das Gefühl vielleicht von Stärke gibt, das ist keine Stärke, das ist eine Defensivreaktion auf Gefahr. Das heißt, solche Menschen haben in solchen Funktionen überhaupt nichts verloren. Und das ist halt leider das, was wir oft sehen, dass Menschen, die dort eben zu Hause sind, dass die oft in solche Positionen drängen und auch dort von denen, die sozusagen ihre Macht abgespalten haben, dort reingeschoben und reindelegiert werden. Also das ist eine Landkarte, die uns ein gutes Kriterium und eine gute Einschätzungsmöglichkeit gibt, ob jemand für entscheidende Position geeignet ist oder nicht. Wenn ich also Politiker anschaue, dann wäre das Kriterium, sind sie dialogfähig, dialogbereit und lösungsorientiert. Und wenn es um Angriffe geht, egal auf welcher Ebene, dann sollten sie ihren Posten räumen. Da haben sie da nichts zu tun und nichts zu suchen. Solche Leute brauchen wir da nicht in solchen Positionen. Gut, längere Vorrede. Jetzt kommen wir zu den Nachrichten. Hallo Gopal, lieben Dank für deine wertvolle Arbeit. Oft muss ich, obwohl ich das sehr gerne tue, deine Videos wiederholt anschauen, bis ich sie halbwegs verstehe, beziehungsweise einiges dringt gar nicht zu mir durch. Woran könnte das liegen? Ich freue mich auf eine Antwort. Danke und liebe Grüße. Wir können nur das verstehen, was uns bewusst ist. Und ich spreche ja oft über Dinge, die tief im System, im Nervensystem vor sich gehen, über unbewusste Kräfte und Prozesse. Solange uns das nicht bewusst ist, wird es schwierig, das zu verstehen. Und das kann dann wirklich so sein, dass man das immer und immer wieder hört und man hat das Gefühl, man hat es gar nicht gehört oder man hat es einfach nicht verstanden oder es macht einfach nicht Klick. So wie so eine Fremdsprache, obwohl es die gleiche Sprache ist. Ja, es ist die Sprache des Nervensystems. Aber damit musst du dich nicht aufhalten. Schau dir an, was du annehmen kannst, wo es Klick macht. Und es ist viel wichtiger, das umzusetzen. Wenn du was nicht nachvollziehen kannst, dann schau dir das einfach in einem halben Jahr nochmal an und dann kann es durchaus sein, dass du es dann verstehst. Lieber Gopal, ich bin schon seit meiner frühen Jugend in der Wahrnehmung meiner Präsenz. Dass die äußere Erscheinungswelt nur ein Konstrukt meines biologischen Körpers ist, war mir schon immer klar. Die äußere Erscheinungswelt ein Konstrukt deines biologischen Körpers? Nee, die hat eine eigene Existenz. Also dein biologischer Körper hat nicht die äußere Erscheinungswelt erschaffen. Also da weiß ich nicht, wovon du jetzt sprichst. Nur hatte ich nie die Wort oder Beschreibung dafür. Deswegen ein tiefes Danke für deine Einsicht. Also sowas habe ich nie behauptet. Du meinst sicher was anderes. Meine Frage ist, wie bewege ich mich in dieser Welt, in dieser meiner Erscheinungen? Tja, ich weiß nicht, was du genau wissen möchtest. Wie kanalisiere ich meine Energie? Ich bin 26 Jahre jung und stehe mehr oder weniger auf dem Schlauch, was ich denn tun kann. Was ich von dir gelernt habe, ist es, nach Verbindungen zu suchen und mich ehrlich mitzuteilen. Das tue ich jetzt. Es ist neu für mich. Und es ist sehr hilfreich. Ist das der richtige Weg? Ich habe das Gefühl, dass ich Energie habe für mehr als nur ein Leben. Wenn ich meine Energie visualisiere, sehe ich einen goldenen, schimmernden See. Was tue ich mit all dieser Energie? Bis jetzt habe ich nur diesen schönen See betrachtet. Ist Verbindung der richtige Weg oder sollte ich ganze Gruppen von Menschen erreichen? Wie gehe ich mit solch einer Energie um? Ich kann diese sehr gut in mir halten und steuern. Das ist kein Problem. Also bitte ich dich, Gopal, zeige mir Möglichkeiten auf. Vielen Dank. Also Verbindungen herstellen ist immer der richtige Weg. Das ist immer gut. Die Frage ist jetzt, was du mit dieser Energie meinst. Es könnte alles Mögliche sein. Es könnte Prana sein. Es könnte Kundalini sein, es könnte aber auch Energie sein, die aus unbewussten Überlebenskämpfen resultiert. Und es steht dir frei, du musst damit gar nichts machen. Du kannst in dir ruhen und meditieren. Wenn du ein erfülltes Beziehungsleben hast oder hättest, dann würde sich diese Frage nicht stellen. Also ich würde dir empfehlen, mal zu schauen, was dir fehlt in Bezug auf andere Menschen. Vielleicht eine Partnerin, Partner, Körperkontakt und so weiter. Dann bist du näher am Leben, als wenn du jetzt überlegst, wie du anfängst, als Lehrer zu arbeiten. Und mit 26 ist einfach meiner Ansicht nach zu früh, als Lehrer aufzutreten. Weil dir fehlt die Erfahrung. Also was willst du vermitteln mit 26? Ich würde dir empfehlen, leb erstmal. Leb dein Leben total aus. Guck, was diese Energie machen will. Ja, vielleicht will die reisen oder egal was. Und wenn du total gelebt hast, dann wird irgendwann der Punkt automatisch kommen, wo sich das nach außen richtet und du das an andere Menschen weitergeben kannst. Hallo Gopal, komme, wenn ich dann in Kontakt mit Menschen gehe, immer noch mal in komische Zustände, die ich nicht ganz verstehe. Was zum Beispiel oft passiert ist, dass ein Abschied von Familie oder anderen Menschen sich dann irgendwie komisch und unrund anfühlt und ich dann mit ganz viel Schmerz oder Unwohlsein im Bauch aus der Situation gehe. Würde dann oft am liebsten gleich wieder umdrehen, wüsste dann aber gar nicht so recht, was ich sagen soll. Irgendwas scheint da noch ungelöst oder unvollständig in mir. Irgendwas, das ich mich nicht traue mitzuteilen oder mich nicht eingestehe. Vielleicht siehst du ja mehr als ich und kannst mir etwas dazu sagen. Wäre dir sehr dankbar. Liebe Grüße, Herzchen. Genau, exakt so. Exakt so, wie du beschreibst. Das ist was ganz Typisches. Dass dieses Hin und Her ist deine Kindheit. Das ist deine ungelöste Kindheit. Und das Hin und Her resultiert daraus, dass das Eigentliche nicht kommuniziert werden konnte und somit Ruhe entsteht. Wenn die Kommunikation und der Austausch komplett ist, spielt es keine Rolle, ob wir bei den Menschen sind oder dann uns physisch entfernen. Na, dann sind wir reguliert und ruhig und verbunden. Das, was du beschreibst, ist das, was da hervordringt ins Bewusstsein, was nicht kommuniziert wurde, was aber nicht bewusst ist. Ja, du schreibst, wüsste dann aber gar nicht so recht, was ich sagen soll. Ja, ja. Das ist eben nicht bewusst. Das ist das, was du als Kind abspalten musstest. Und die Lösung ist nicht bei der leiblichen Familie. Also ich würde dir einen Vorschlag machen, dass du das wie immer mit anderen Menschen dir anschaust, mit einem Therapeuten, mit engen Freunden, aber dass du nicht versuchst, das mit deiner alten Familie zu lösen, weil die ist die Ursache für den ganzen Schlamassel. Das heißt, wenn du enge Beziehungen hast, Freunde, dann wird da das Gleiche auftreten. Dazu müsstest du aber halt deine Familie mal in Ruhe lassen. Und dann, wenn es auftritt, dann tu das. Das heißt, halte dich in diesem Übergangsbereich auf. Ja? Wenn du dann weggehst oder wenn du dann sagst, ich gehe jetzt oder verabschiede mich und du merkst, oh nee, das fühlt sich jetzt komisch an, am liebsten würde ich gleich wieder umdrehen, hast du ja geschrieben, dann mach das, weil das ist das, wie das sozusagen in Anführungszeichen verlorene Kind in dein Bewusstsein reinragt, das hat noch ein Füßchen in deinem Erwachsenenbewusstsein und wenn du dem folgst, ja, dann kommt mehr, das heißt, dreh um und sag das einfach, du, ich habe gerade das Gefühl, ach, eigentlich würde ich doch noch irgendwie lieber da bleiben. Und du musst nicht wissen, was du dann sollst oder sagen sollst. Es geht um die Bewegung, um die Herstellung von Nähe und Distanz. Und dann kann es eben sein, wenn du dann wieder da bist, dass du dann plötzlich das Gefühl hast, du musst wieder weg. So, und wenn du dem folgst, ja, dem immer mehr Raum gibst, dann wirst du zu dem kommen, was du nicht kommunizieren konntest als Kind. Und das hat immer was mit Bedürfnissen zu tun. Das heißt, was ich aus deiner Nachricht ableiten kann, ist, dass du deine eigenen Bedürfnisse noch nicht vollständig in den Bindungskontext bringen kannst. Da ist was offen. Na, und das spürst du dann, wenn du dem dieser Bewegung nachfolgst, mehr und mehr. Hi Gopal, mir stellt sich jedoch die Frage, wie ehrliche Kommunikation im Alltag möglich sein soll. Wo sind die Grenzen? Ja, darauf bin ich ja schon öfters eingegangen. Also, ne, dass man unterscheiden muss, ist es eine sichere Umgebung, ist es unsicher, potenziell gefährlich, das ist das Entscheidungskriterium. Grenzen an sich, ja, gibt es nicht, ne, es sei denn, du erfährst die Grenzen von deinem Gegenüber. Ja. Und das macht ja dann auch was mit dir, was man auch kommunizieren kann. Grenzen sind kein Hindernis für Kommunikation. Ehrliches Mitteilen hat nichts damit zu tun, die Grenzen zu überschreiten, weder bei mir noch beim anderen, sondern die Grenzen zu kommunizieren. Und In dem Moment spielen Grenzen dann keine Rolle mehr. Ich lese mal weiter. Mehrere Beispiele. Es müssen nicht alle gelesen werden, denke ich, zum Verstehen. Erstens. Meine Freundin hätte sich nicht damals auf ein zweites Date eingelassen, wenn ich am Anfang ehrlich gewesen wäre und gesagt hätte, dass ich mit ihr Sex haben möchte, weil ich Lust verspüre. Also, das weißt du nicht. Ja, das ist deine Vermutung. Du weißt es nicht. Und selbst wenn es so wäre, hast du diese Blockade jetzt immer noch in deiner Beziehung. Das ist nicht so, dass die sich dadurch gelöst hat, dass du was verborgen hast und dass du dann irgendwie in Kontakt gekommen bist. Ja, ja, du bist dann vielleicht in Kontakt gekommen, aber auf eine Art, die auf der Ebene, die du anstrebst, immer noch kein Durchfluss ist. Das heißt, das hat das Problem gar nicht gelöst. Wenn du ehrlich bist, ganz direkt siehst eine Frau und sagst, du, ich finde dich so geil, so toll, ich hätte am liebsten Sex mit dir. Und sie sagt, ja, los, okay, ich bin offen dafür, ja. Dann hast du jemanden getroffen, der keine Blockaden auf dieser Ebene hat, der auch auf, eben auf dieser körperlichen Ebene auch gerne Energie austauscht. Und das ist etwas, was dann als Basis für eine Beziehung werden kann, weil von Anfang an keine Blockaden da sind. Ja, und auch umgekehrt, eine umgekehrte Situation. Ja, wenn eine Frau über die Emotionen in Kontakt tritt mit einem Mann und der macht da sofort mit, ne, und kann sich sofort über die Emotionen austauschen, dasselbe, ja, genau dasselbe. Also probier es aus, immer ehrlicher zu sein, immer ehrlicher und immer ehrlicher und immer direkter. Und dann kriegst du das, was du möchtest, weil alles andere ist ein Lügengebilde, ja, weil du willst eigentlich Energie über den Körper austauschen, kriegst dann eine andere Verbindung und hoffst dann, dass es irgendwann später passiert. Ach, na, das ist nicht direkt. Und was ich dir sagen kann, es geht direkt. Das Leben liefert das. Du kannst sagen, was du willst und du kriegst das. Ja? Weil es gibt keinen Wunsch ohne den Gegenpol, ohne die Erfüllung, um es mal jetzt ein bisschen esoterisch auszudrücken. Wenn du einen bestimmten Wunsch hast, dann ist es auch möglich, den zu erfüllen. So, und das müssen wir uns einfach klar machen. Zweitens. Es gab eine Zeit, in der ich meinem Umfeld täglich mehrmals sagte, wie sehr ich Angst habe zu sterben. Seitdem ich gelernt habe, Redundantes für mich zu behalten, fühle ich mich viel besser. Ich kommuniziere meine Ängste. Aber nur einmal, denn ich glaube, das Wiederholen bringt zu viel Negativität in mein Leben und verstärkt den Stress des Nervensystems. Ja, also bei solchen Dingen geht es natürlich in den therapeutischen Bereich, ne? Und wenn du es mehrfach kommunizieren musst, dann bedeutet das, es ist nicht durchgeflossen. Es reicht es einmal zu kommunizieren, aber es muss auch gehört werden. Sonst gibt es keine energetische Verbindung und sonst läuft das nicht durch und löst sich nicht. Ja, also das deutet darauf hin, dass da auf der anderen Seite niemand war, der das wirklich gehört hat und bei dir war. Drittens. Die Mutter einer Freundin erzählt jedem auf der Straße ihre Gefühle, Sorgen, Gedanken etc. Ich empfinde das als krankhaft und mir wurde dann auch mitgeteilt, dass sie unter einer bipolaren Störung leidet. Ja gut, das sind jetzt schon schwerere Krankheitsbilder. Ne? Wenn das so ist, hat sie keinen Bezug dazu, dass da ein Gegenüber ist, sondern das ist sozusagen das blinde Ausdrücken ohne einen wirklichen Bezug zu einem Gegenüber zu haben. Ja, das ist letztlich egal, wer da ist. Eigentlich braucht da auch gar keiner sein. Das ist reines Ausdrücken ins Nichts rein. Ne? Das ist, wie soll ich sagen, der Ausdruck ist möglich, aber auf der anderen Seite war niemand. Ja, so kann man es vielleicht beschreiben. Es hat nichts mit Kontakt zu tun, weil Kontakt, da geht es um Zustände und Gefühle in Bezug auf jemand anderen und nicht die Bewegungen, die in der Isolation in meinem System sozusagen erzeugt werden, die einfach rauszuwerfen. Das ist einfach was anderes. Das ist ein Vorgang in der Isolation. Und das funktioniert natürlich auch nicht, weil der andere gar nicht wahrgenommen wird. Ne? Und der kann dann auch nicht zuhören. Der kann ja nur zuhören, wenn er angesprochen wird. Wenn aber im Unterbewusstsein dieses Menschen sozusagen abgelegt ist, dass es gar kein Gegenüber gibt, ja, dann gibt es keinen wirklichen Austausch und dann funktioniert das ganze Spiel nicht. Und nochmal, es geht nicht darum, alles blind zu sagen. Es geht darum, dass das, was da ist, kommuniziert wird. Und das kann auch sein, ich möchte jetzt nicht mehr erzählen. Ja, es geht darum, die Grenzen zu kommunizieren. Es geht nicht darum, die Grenzen zu überschreiten. Viertens, wenn ich meinem Arbeitgeber erzählen würde, dass ich den Job nur mache, weil ich dabei viel Zeit habe zum Lernen für mein Studium, Klammern mitteilen von ehrlichen Gedanken, würde ich direkt gefeuert werden. Also auch das wissen wir nicht, ja. Und das ist ja sozusagen auf eine Art Betrug, ne? Also du machst dem Arbeitgeber was vor und da hätte er dann auch guten Grund, dich zu feuern. Und das sind eben, das ist kein sauberer Energiefluss. Ja, wenn du sowas machst, ne, dann musst du auch mit den Konsequenzen rechnen. Und da ist es besser, das ehrlich zu sagen und dann gefeuert zu werden. Das wäre besser, viel besser, viel, viel besser. Ja. Fünftens, ich weiß, dass jeder auch manchmal zum Beispiel perverse Gedanken hat. Diese mitzuteilen unter Kollegen zum Beispiel würde doch zu unnötigen Diskussionen führen. Ich glaube eher, das würde zu hochinteressanten Diskussionen führen. Vor allem, wenn man das noch mit dem anderen Geschlecht teilt. Das ist ja das, wo es dann drum im Kern geht. Ja, das ist das, wo im Kern das Leben verkapselt ist. Nur ist die Frage, ob ein Arbeitsplatz dafür das geeignete Setting ist. Und das hatte ich ja auch schon oft erzählt. Es geht zuerst darum, ein sicheres Setting zu finden. Und der Arbeitsplatz und Kollegen sind nicht das Setting, um solche tiefen inneren Räume zu erkunden. Also das macht nur Sinn in einem entsprechenden Szenario. Und wenn du dir diese inneren Bewegungen anschauen möchtest, dann such dir ein entsprechendes. Aber bitte nicht am Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz ist nicht der Ort, um ehrliches Mitteilen zu vertiefen und Neues zu lernen. Wenn du über deine sexuellen Perversionen sprichst, dann wirst du plötzlich Zugang zu deinem inneren Kind bekommen. Das klingt völlig verrückt, aber du kannst es selbst feststellen. Weil das ist sozusagen eine Verzerrung dieser tiefen Lebensbewegungen, ja, auf die Körperebene. Und wenn das Raum bekommt, dann kann sich das eben zurückverwandeln. Dann bekommen wir Zugang zum Emotionalen. Und deswegen wäre das ein unheimlich wirkungsvolles Mittel, wenn wir uns darüber austauschen könnten. Weil wir haben das alle. Das ist in jedem oder fast jedem und wir teilen es nicht mit, natürlich. Ja, das gefährdet unsere Maske. Aber es gibt zum Beispiel auch Seminare oder Seminarleiter, die sich damit intensiv beschäftigt haben und die dann einen sicheren Rahmen geben, um sich das anzuschauen und auch zu kommunizieren. Ich mache solche Veranstaltungen nicht, aber das gibt's, ja. Lieber Gopal, vielen Dank für dein Sein. Ich fühle Dankbarkeit und Freude, dass ich dich im weiten World Wide Web gefunden habe. Ich übe seit Wochen mit meinem Partner das ehrliche Mitteilen. Uns fällt es nach dem Mitteilen unserer Gefühle nicht immer leicht, die Gründe bzw. Auslöser der Gefühle dem anderen nicht mitzuteilen. Wir fühlen oft das Bedürfnis, uns zu erklären. Ja, aber das könnt ihr ja auch kommunizieren. Ich fühle gerade das Bedürfnis, mich zu erklären. Dann seid ihr wieder im Jetzt. Da müsst ihr nicht auf Auslösern herumreiten. Das kommunizieren, das, was jetzt ist. Du schreibst weiter zum Beispiel, wenn ich mitteile, ich fühle Ärger, dass mein Partner ja nicht weiß, ob es mit ihm zu tun hat und sich entsprechend unsicher fühlt und mich fragt, woher das Gefühl kommt. Ich erkläre es ihm und umgedreht. Ja, das hat nichts mit Mitteilen zu tun, mit ehrlichem Mitteilen. Klärt man dann so nicht auch entsprechende Dinge in der Partnerschaft, die gehört werden wollen, oder sehe ich etwas gerade nicht richtig? Das ist letztlich nicht notwendig. Ja, das kann man mal machen, ne? Wenn man da nicht reinschlittert und sich dann in Erklärungen verheddert. Da ist nichts gegen zu sagen. Viel effizienter ist, im Hier und Jetzt zu bleiben. Das, was jetzt da ist. Ich denke das und das. Es gibt nichts zu klären. Es gibt nichts zu klären, es gibt keine Beziehungsprobleme zu lösen, es gibt in Wirklichkeit gar kein Problem und das wird dann klar, wenn wir beginnen, uns aus dem Moment mitzuteilen, was jetzt ist. Weil jetzt hier Da ist nur die Bewegung in uns und das Austauschen davon reicht völlig. Aber das müsstet ihr dann ausprobieren und da hängt halt das Ego dran. Das Ego hängt an diesen Identifizierungen mit mentalen Bewegungen, mit Körperphänomenen. Und wenn wir uns direkt hier kommunizieren, dann hat das Ego keine Möglichkeit. Das wird wie vernichtet dadurch. Weil dann sind wir Verbindung. Wir sind keine getrennten Jemande mehr. Na, das ist einfach der Punkt. Ich lese mal weiter. Das ist oft Thema zwischen uns, wie wir es besser machen können, beziehungsweise es uns gelingt, es wegzulassen. In der lokalen Gruppe gelingt mir es ja auch, aber da kommen Gedanken von interessiert ja auch nicht, beziehungsweise ist unwichtig. Über hilfreiche Worte von dir wären wir sehr dankbar. Ja, das wird abgewehrt natürlich und das kann man ja mitteilen. Mein Kopf denkt gerade, dass das niemanden interessiert und dass es unwichtig ist. Einfach noch einen weiteren Schritt hier bleiben. Das, was jetzt hier ist und nicht auf Zeit und Raum zurückzugreifen. Und dann passiert noch ein bisschen mehr. Hallo Gopal. Mein Körper befindet sich immer noch im Notzustand seit der Kindheit. Das habe ich verstanden und spüre es auch. Dank deiner Videos weiß ich, dass ich handeln und den Körper in Bewegung setzen muss. Dies tue ich schon seit einigen Monaten. Bin auch bei einer Traumatherapeutin, aber irgendwie scheint es im Körper nicht anzukommen. Jeden Tag möchte mein Körper aufs Neue in Erstarrung und Rückzug. Die schönen Erlebnisse des Vortags scheinen wie vergessen. Irgendwann bin ich dann so kraftlos, dass ich resigniere und mich in den alten Modus zurückziehe. Was mache ich falsch? Liebe Grüße. Also zuerst mal müsstest du das mit deiner Traumatherapeutin besprechen. Wenn du das jetzt an mich auslagerst, dann hast du das Problem, dass du sozusagen von der Begegnung mit diesem Menschen abweichst und dort etwas aus dem Weg gehst. Ja, das ist immer mein Rat. Wenn ihr einen Therapeuten habt oder Therapeutin, dann klärt das zuerst mit demjenigen, weil sonst verhindert ihr eine Beziehungsvertiefung, wenn ihr das auslagert nach außen. Was du beschreibst, kann ein Übergangszustand sein. Ja, wenn wir neue Erfahrungen machen, dann kann es eine Zeit lang sein, dass der Organismus in das alte System zurückfällt und dass die neuen schönen Erfahrungen wie auslöscht, weil die passen ja nicht zur Struktur und zur Geschichte. Also das kann eine Übergangsphase sein. Andererseits kann es aber auch sein, dass das, was Sicherheit gibt, nämlich Verbindung, dass du das nicht im ausreichenden Maße hast. Du müsstest also schauen, wie du mehr in Kontakt, Beziehung und Verbindung kommst. Und dann hat dein Körper auch die Möglichkeit, sich zu entspannen und aus der Erstarrung rauszukommen, weil das wird er nicht machen, wenn nicht die Informationen in das System kommen, dass es sicher ist. Also vielleicht lebst du sehr in Isolation, vielleicht hast du keinen wirklichen Kontakt zu Menschen oder zu wenig. Die Lösung ist nicht nur über den Körper. Also das ist eine Sackgasse, wenn du in der Isolation versuchst, eine Lösung über Körperrelease zu erzeugen. Die Lösung ist immer letztlich das in Verbindung treten mit Menschen. Und das bedeutet, dass du deine Bedürfnisse vor allem in die Kommunikation bringen kannst und über längere Zeit mit gleichen Menschen, also mit denselben Menschen in Kontakt bist, damit eine Vertiefung der Beziehung entstehen kann. Und das hat tiefgreifendste physiologische Veränderung zur Folge. Also ich bin selber erstaunt darüber. Lange Beziehungen haben physiologische Veränderungen zur Folge, die zu einer tiefen, tiefen, tiefen Ruhe führen. Deine Videos, auf die ich zufällig gestoßen bin, berühren mich sehr. Vielen Dank für deine liebevolle und kompetente Art. Über etwas bin ich jedoch gestolpert und weil es mich seitdem beschäftigt, möchte ich dich hierzu fragen. Du erwähntest vor kurzem, es ging um einen Beitrag zum Kundalini-Yoga, dass du solche und andere zustandsverändernden Methoden ablehnst. Warum? Können es nicht auch Ressourcen sein? Und wo ist bitte der Unterschied, die Grenze? Ich mache seit Jahren Yoga, in Klammern harter Yoga, nur einmal pro Woche und habe das Gefühl, es stabilisiert mich, auch wenn es manchmal Emotionen hochbringt. Auch mache ich manchmal Meditationen wie Quantum Light Breath und ähnliches, um mich zu regulieren. Und habe auch hier das Gefühl, dass das eigentlich eine Ressource von mir ist, ebenso wie Spazierengehen. Kontakt, da habe ich nicht so viel, da es immer wieder schwierig wird. So, da haben wir den Punkt. Erzähle ich gleich was zu. Und so bin ich froh, wenn ich mit mir selber gut und immer besser umgehe. Das ist die Illusion. Ja, das ist eben der Weg, der nicht zum Ziel führt. Ich lese erstmal weiter. Ich erinnere mich, dass mir einmal in einer psychosomatischen Klinik allerlei Ablenkung tituliert wurde, vom Musikhören bis zum in die Natur gehen. Und erst später, als ich es ansprach, bekam ich zu hören, ja, wenn man es nicht übertreibt, kann das natürlich auch Ressource sein. Ich habe mir schon viel im Leben abgeschnitten, weil ich meinte, es sei irgendwie falsch, bis hin zu beruflicher Initiative etc. Das war teilweise extrem selbstschädigend von mir. Von daher bin ich bei dem Thema empfindlich. Und ich schätze sonst deine Beiträge. In dem Punkt verstehe ich nicht, wie du es meinst und zu so einer Aussage kommst. Ganz herzlichen Dank. Ja, auch hier hören wir wieder die Kindheit. Ja, das ist einmal die Beschäftigung mit dir selber, Yoga, Quantum Light Press, Meditation, Natur, Spazierengehen. Das sind Vorgänge in der Isolation. Und dann schreibst du, Kontakte habe ich nicht so viele, da es immer wieder schwierig wird. So, das ist die Kindheit. Der Kontakt klappt nicht und es gab für dich eine relativ gesunde Möglichkeit, ohne Kontakt in die Regulation zu kommen. Ne? Also natürlich ist harter Yoga, wenig harter Yoga, viel besser als Substanzen zu konsumieren oder im Internet rumzusurfen. Nur, es ist keine Lösung. Und das, was man dir in der Klinik gesagt hat, ist im Prinzip richtig, nur man hat dir offensichtlich nicht den Kontext gegeben. Was du ja da machst, ist, du stabilisierst dich in der Isolation mit gesunden Ressourcen. Das ist super, ja, und das ist völlig in Ordnung. Nur gleichzeitig ist es eine Ablenkung von dem eigentlichen Konflikt, nämlich dass die Verbindung zu den Menschen noch nicht klappt. Und das ist halt das Hinterhältige. Du merkst vielleicht, dass trotz all dem Yoga, trotz all der schönen Zustände, die du mit allen möglichen Methoden erreichst, dass möglicherweise irgendwas Grundsätzliches noch fehlt. Und das, was dir da fehlt, das kriegst du nicht mit Körperübungen. Das kriegst du nur im Kontakt mit Menschen. Und wenn wir von Kundalini-Yoga reden, oder von sehr intensivem Hatha-Yoga, also machst du nicht, du sagst ja einmal pro Woche, dann reden wir nicht nur von einer gesunden Ressource, sondern wir reden von einem hochgradig gefährlichen Vorgang. Das hatte ich ja gesagt. Das Erwachen der Kundalini, das ist kein Kindergeburtstag. Das ist das völlige Auslöschen dessen, als was wir uns jetzt empfinden. Das ist wie ein Tsunami. Das ist nicht so, das hatte ich ja schon gesagt. Das Ich, ja, das Ego macht Kundalini-Yoga in der Hoffnung, dass es dann mehr Energie bekommt und dann sich damit besser, wie auch immer, entfalten kann. Ja, das Ich, was mit Kundalini-Yoga beginnt, hofft, dass es dadurch gestärkt wird. Das ist ein reiner Ego-Trip. Wenn die Kundalini wirklich erwacht, dann wird dieses Ich, was mit dem Kundalini-Yoga begonnen hat, zerstört, das wird völlig vernichtet, ausgelöscht, da bleibt nichts übrig. Und diese Kraft, die ist so gewaltig, dass das System muss vorbereitet sein. Ja, das ist verheerend, wenn das in ein nicht vorbereitetes System fließt. Ich kann nur meine Warnung wiederholen und ich vermute, dass du das nicht kennst. Ja, wenn das aufsteigt, vermute ich, vielleicht stimmt es nicht. Ich wiederhole meine Warnung, Finger weg von Kundalini-Yoga und allen Methoden, die an dieser Ebene arbeiten. Wenn du ehrlich hinguckst oder wer das macht und ehrlich hinschaut, wird feststellen, dass die Energie, um diese Praktiken auszuführen, immer nur daraus gespeist wird, dass sich die eigentlichen Bedürfnisse den Menschen und vor allem dem anderen Geschlecht gegenüber nicht kommunizieren kann. Guck selber, ob das stimmt oder nicht. Lieber Gopal, ich stehe mit meinem Partner erst am Anfang der ehrlichen Mitteilung. Gestern sagte er, ich fühle Müdigkeit, Freude, irgendwie Leere und doch wieder Tatendrang. Nun frage ich mich, ist das möglich, so viele Dinge zu spüren? Sollte man sich lieber auf ein Gefühl konzentrieren und dieses erkunden? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Danke für deine tolle Arbeit. Liebe Grüße. Ja, was ich mich jetzt frage, ist, warum du mit dieser Frage den Kontakt zu deinem Partner kappst. Es geht darum, dass du dich mitteilst. Das, was du machst, ist, den Partner zu analysieren und damit bist du raus aus dem Kontakt. Das, was du beschrieben hast, hat doch nichts mit Mitteilen zu tun. Wenn ich dir jetzt helfe, deinen Partner zu analysieren, ob der das richtig macht, dann helfe ich dir auszusteigen. Also das, was du da machst, ist aussteigen aus dem Kontakt. Dein Partner hat es richtig gemacht, der hat alles mitgeteilt. Also, lass bitte diese Frage in Ruhe und guck, was du fühlst und teile das mit. Das ist alles. Mehr nicht. Und dann verlierst du deine Macht und Kontrolle. Das kommt natürlich dazu, aber du bekommst vielleicht was anderes, was viel schöner ist. Lieber Gopal, von ganzem Herzen danke für deine wertvolle Arbeit. Gerne stelle ich dir folgende Frage. Ich bin ziemlich gut, wenn es darum geht, jemanden bei Problemlösung und Selbstfindung zu unterstützen. Aber ich werde absolut hilf-, kraft- und kopflos, wenn jemand tatsächlich Hilfe braucht, also nicht in der Lage ist, sich selbst zu helfen, in Klammern bei Unfällen, Alter, Krankheit etc. Was genau passiert da und wie stelle ich ein Gleichgewicht in mir dar? Danke für eine Beantwortung und liebe Grüße. Also zunächst ganz wichtig, in beiden Fällen geht es ja gar nicht um dich. Das heißt, das Gleichgewicht, was du suchst, hat mit beiden Szenarien nichts zu tun, sondern indem du deine Bedürfnisse kommunizierst. Da geht's los, da ist die Lösung zu finden. Und wenn das komplettiert wurde, dann spielen die anderen Szenarien keine Rolle. Ne? Es könnte sein, dass du bei den letztgenannten Umständen einfach deine eigene Ohnmacht, die du vielleicht früher erlebt hast, spürst. Und dass dir das scheinbar die Kraft raubt, weil du schreibst Hilf, Kraft und kopflos, weil die dahinterliegende Aggression noch nicht integriert ist. Kraft und kopflos bedeutet, Aggression ist da und wir unterdrücken die. Ne? Ich würde dir empfehlen, das letztere Szenario zu meiden. Unbedingt. Ne? Das könnte einfach Teil einer Reinszenierung sein, wo es keine Lösung gibt, weil Menschen, die können ja in dem Sinne auch keine Hilfe annehmen. Also das heißt, es fließt nichts durch. Ja. Vermute ich mal, dass das solche Umstände sind, die du da beschreibst. Lieber Gopal, ich glaube, ich habe auch den Enneagramm Typ 5, habe aber auch einfach ein Entwicklungstrauma und gröbere Bindungsstörung, sodass ich gerne in der Zurückgezogenheit lebe. Wie kann man deiner Meinung nach seinen Enneagramm-Typ herausbekommen? Vielen Dank und lieben Gruß. Ja, wenn ich das jetzt beantworten würde, dann würde ich dir helfen, weiter zu leiden. Es geht darum, diese Frage in Ruhe zu lassen und stattdessen auf die Menschen zuzugehen. Das ist die Falle der Fünf. Was du beschrieben hast, ist das Kopfkino der Fünf in der Trennung von den Menschen und ihren eigenen Emotionen und vor allem Bedürfnissen. Also, lass das Enneagramm in Ruhe, lass die Bindungsstörungen in Ruhe, lass die Bücher in Ruhe, lass das Forschen, Wissen, Recherchieren in Ruhe und fang an, dich mit anderen Menschen zu beschäftigen und ihnen mitzuteilen, was du wirklich brauchst. Lieber Gopal, zunächst herzlichen Dank für deine Arbeit. Ich habe eine Frage bezüglich des ehrlichen Mitteilens bei Kindern. Ab welchem Alter ist dies möglich? Also es ist so, dass ich mich dem Verhalten meiner Kinder hilflos ausgesetzt fühle, in Klammern Drogenkonsum, Drogenhandel. Wie kann ich da in Verbindung kommen oder muss ich mich da raushalten? Hat das etwas mit der Beziehung zu mir und meinem Mann zu tun? Projiziere ich da etwas auf meine Kinder? Ich verstehe nicht, was da los ist. Ich würde mich freuen, wenn du mir da einen Rat geben könntest. Lieben Dank und herzliche Grüße. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, ohne weitere Informationen was zu sagen. Generell kann man sagen, dass Kinder Symptomträger sind und dass sie das ausleben, was die Eltern oder das System drumherum unterdrücken. Und das, was unterdrückt wird, ist ja immer sozusagen auf der ersten Ebene Wut und Hass, weil Bedürfnisse nicht adressiert werden können und konnten. Und Kinder oder ein Organismus hat ja dann nur zwei Möglichkeiten, das zu unterdrücken oder auszuagieren. Kommunizieren ist nicht möglich, weil wenn das möglich wäre, wenn also das sozusagen, was in den Kindern dann aufsteigt, kommuniziert werden könnte, dann gäbe es das ganze Problem nicht. Aber da es ja sozusagen das kollektive Tabu ist, was ja in den Eltern keinen Raum hat, geht es durch die Kinder und muss aber da in einer verzerrten Form erscheinen, weil ja, wie gesagt, die Eltern nicht die Kapazität haben, das zu halten oder darüber in einen Kontakt zu treten, weil sonst wäre es ja nicht verdrängt. So, das heißt, das, was nicht gelöst ist, wird in jedem Fall in den Kindern auf verzerrte Art zum Vorschein kommen. Und jetzt könntest du mal schauen, was bedeutet das Drogenkonsum und Drogenhandel? Was passiert da eigentlich? Was machen deine Kinder? Und was hat das mit dir zu tun? Es geht nicht um die Ausprägung, also was da passiert. Ne? Ob jetzt die Kinder Krankheiten entwickeln oder eher in Richtung Kriminalität gehen. Ja, da geht es nicht im Kern drum, sondern es geht im Kern darum, dass etwas in den Kindern nicht gehört ist und keinen Raum hat. Und das müsstet ihr euch anschauen. Ja, und da gibt es Methoden, wie man das machen kann, Familienstellen, Floating zum Beispiel. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt die sind, aber du kannst auch sagen, ich fühle mich hilflos. Ja, das wäre ein ehrliches Mitteilen. Ich fühle mich hilflos. Ist ja die Wahrheit. Und vielleicht ist das, was sie, genau das, was sie hören möchten. Sie wollen eigentlich einen Kontakt zu dir und euch, einen echten Kontakt. Ja, und damit ging das los. Die Kinder, die in der Welt, in der Gesellschaft aufwachsen, die haben quasi keine andere Chance, als sich völlig zu verzerren. Anders kann man das nicht überleben, das Ganze. Ja, von daher ist die einzige Chance, meiner Ansicht nach, die Kinder haben, wenn sie eine wirklich echte Verbindung zu den Eltern haben. Und das bedeutet, dass sich die Eltern ehrlich mitteilen. Dass sie über ihre Gefühle reden mit den Kindern. Und wenn diese Verbindung stark ist, dann gibt es eine Chance, diesen ganzen Wahnsinn hier in der Wachstumsphase halbwegs gesund zu überstehen. Und dann haben sie etwas, was sie ihr Leben lang stabilisiert und was ihr Leben lang wirklich das ermöglicht, was sie sich ja wünschen. Ja, also die Erfahrung, dass Bindung, Beziehung, Austausch möglich ist, das ist was, mit dem man durch diesen ganzen Wahnsinn hier durchkommt und sich eben nicht ablenken lässt. Die Gefahr, vom Weg abzukommen, ist ja nur dann, wenn ich nicht das Eigentliche habe, wenn ich immer auf Ersatzszenarien zugreifen muss. Dann besteht eben die Gefahr, dass ich vom Weg abkomme, in negative Bereiche rutsche. Aber wenn ich das im Kern erfahren habe mit den Eltern, dass Austausch möglich ist und dass das zu einer Regulation führt, dann werde ich mich im Leben auch immer daran orientieren können, egal was für schwierige Umstände es gibt. Drogenkonsum erzeugt in jedem Fall Distanz zu den Eltern, ja, nach innen und nach außen. Und es ginge darum herauszufinden, warum diese Distanz notwendig ist. Soweit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.